Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Der Herr kann und will uns heute Morgen auch sein göttliches, ewiges Wort öffnen. Und wir wollen heute etwas von der Ewigkeit mehr hören, die ja auf uns zukommt. Deshalb sollten wir uns einmal vielleicht der Thematik besonders widmen, wie wir das auch im Kolosserbrief finden, dritten Kapitel. Trachtet nach dem, was droben ist. Wir wissen ja, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Und das Wunderbare ist ja, dass dieses Anliegen unserem Herrn und Heiland ganz groß ist. Er kam ja in unsere verlorene Welt, um Sünder selig zu machen. Und wir können unsere Zukunft ganz getrost in seine Hand legen. Sie ist ja von außerordentlicher Wichtigkeit für jeden von uns. Die Frage ist ja immer wieder, wo werde ich die Ewigkeit wirklich zubringen? Uns Menschen gilt ja, was wir eben auch gesungen haben, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Und das will er ja heute Morgen auch tun. Leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Allein der Ewige, der Herr Jesus Christus, der gestern, heute und auch in Ewigkeit derselbe ist, kann uns aus Gnaden immer wieder neu diese Herzensaugen dafür öffnen, dass wir ihn als den erkennen, der bereits beim himmlischen Vater in der Herrlichkeit war, ehe die Welt gegründet wurde. In seiner Einzigartigkeit kann und will er uns immer wieder neu inne werden lassen, was künftig, was ewig ist. Dieses äußerst kurze Erdenleben ist auch im Vergleich zur unermesslichen Ewigkeit nur sehr als sehr minimal anzusehen, was die Zeitspanne betrifft. Ist das nicht oftmals dein und auch mein Problem, vergängliche Dinge überzubewerten? Stehen wir nicht ständig in dieser Gefahr, uns zu verzetteln? Und dadurch haben wir dann manche Nöte, viele Nöte und vor allen Dingen eine einschränkende Unzufriedenheit. Dass wir nicht froh und dankbar werden können, was der Herr Jesus Christus in seinem Leiden, Sterben und Auferstehen für dich und mich getan hat. Lesen wir in Gottes wahrhaftem Wort aus Johannes 14, 1 bis 6, sein Wort, dass er Geist und Leben ist. Dort steht: Euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt kommt das Wunderbare. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Und jetzt kommt es, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er hat ja von sich gesagt, der Herr Jesus Christus, dass er der Weg ist. Wir kennen das alle, aber es ist ja nicht damit getan, dass wir das mit dem Kopf auffassen, sondern unser Herz muss davon bewegt sein, muss davon bestimmt werden, dass er nämlich der Weg, die Wahrheit und auch das ewige Leben ist, das Leben. Und dass auch niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Und wenn du, wenn ich daran glauben dürfen und wenn uns das ganz wichtig ist, das ist ein Wunder, denn er ist ja der Anfänger und Vollender deines und meines Glaubens, der die Wahrheit in Person ist. Und dieser Lebendige, der selbst die Tür zum Vaterhaus ist, sagt so tröstlich: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an mich und glaubt Gott und glaubt an mich. Und der Herr möchte immer wieder neu schenken, dass dieser Glaube an ihn, an sein Heil, an seine Zukunft, in der wir mit eingeschlossen sind, immer wieder neu uns stärkt und tröstet. Und das ist ja des Herrn, unseres Gottes, unseres Heilandes Gebot, nicht beunruhigt und bestürzt zu sein, da uns von ihm wirkliche und einzigartige Hilfe zukommt. Hilfe, die wir doch so nötig haben. Er ist doch der, der Himmel und Erde gemacht hat, wie wir eingangs gebetet haben. Uns auch erhält. Das Wort ist mir so wichtig. Er hat Himmel und Erde gemacht und er erhält auch Himmel und Erde nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Ratschluss. Und so dürfen wir diesen göttlichen Zuspruch lesen aus Jeremia, denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. So barmherzig ist dieser Gott. Das gilt insbesondere für unseren inwendigen Menschen, denn unser Erbarmer bezeugt von sich, dass er das Brot des Lebens ist, das Brot, das vom Himmel gekommen ist und gibt der Welt das Leben. Geistliches Leben, ewiges Leben. Und zwar, erstaunlicherweise, wie es er selbst, unser Herr Jesus sagt in Johannes 6, im Überfluss. Lasst uns deshalb in ihm gewurzelt sein, das heißt, von ihm her als Rebe und Weinstock leben. Nicht nur wissen, leben, dass wir alles von ihm, von dieser Kraftquelle erwarten. Und diese innige Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus kann uns allein getrost machen, sodass wir auch dann nicht befremdet und erschüttert werden, wenn es wie in Galater heißt, dass etliche da sind, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Zu allen Zeiten versuchten falsche Lehrer, die freimachende Botschaft von Gottes unverdienter Gnade gegenüber bußfertigen Sündern in eine Botschaft über verdiente und erworbene Gnade zu entstellen. Gottes Wort in 1. Petrus ermuntert den Gläubigen zur verantwortlichen Standhaftigkeit. Dort heißt es, setzt eure Hoffnung ganz, ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. In der Offenbarung Jesu Christi steht da. Er will sich uns offenbaren als der, der er wirklich ist. Nicht nach unserer menschlichen Meinung, nach unserem Gefühl, sondern er offenbart sich selbst durch seine Geisteskraft in unserem Leben und zeigt uns, wer er ist. Diese große Majestät, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, der König aller Könige. Und wenn ich darüber oft nachdenke, auch in den letzten Tagen und Wochen, das ist so gewaltig, dass der mit mir was zu tun haben will. Dass er nicht nur auf mich Acht hat, sondern dass er mich sogar hört. Und was die höchste Steigerung ist, dass er mich sogar lieb hat. Mich, den Sünder. Und darum heißt es auch in 1. Petrus 3 von der geistlichen Haltung und mitten von Bedrängnissen, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Segen zu erben. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Denn wenn ihr leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht, lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Schon im Alten Bund, und wir dürfen jetzt ja im Gnadenbund leben, schon im Alten Bund tröstet der Herr die Gottesfürchtigen und verheißt ihnen Hilfe mit den Worten in Jesaja 51, erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben. Aber mein Heil, dein Heil, wird ewig bleiben. Und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Das mein Gesetz im Herzen trägt, heißt es. Fürchtet euch nicht vor den Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor eurem Lästern. Unser Herr will uns heute Morgen auch ermuntern, dass wir daran denken, dass unser Glaube an ihn, wie das Wort sagt, die Welt überwindet. Dass unser alleiniges Vertrauen auf ihn uns über unsere Schwachheit emporheben will oder wird. Und wie Gottes Wort bezeugt, das macht paradox klingen, wie Gottes Wort bezeugt, ist doch diese unsere Schwachheit zugleich unsere Stärke. Da wir uns nicht dann mehr auf uns, sondern auf den Herrn stützen, der uns stark macht und befähigt, ihm nachzufolgen. Wer in diesem Herrn ist, wer ihm wirklich angehört, dem verleiht er innerliche Kraft zum Überwinden. Zum Überwinden. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1. Diese Furchtsamkeit kann auch eine Schüchternheit bedeuten, die selbstsüchtig auf sich schaut. Und das ist ja unser Problem, anstatt auf den Herrn. Die selbstsüchtig auf sich schaut, anstatt auf den allmächtigen Herrn, der doch durch seine göttliche Kraft in uns wirken will. Dieser Geist der Liebe ist geprägt von freiwilliger Selbstverleugnung, welches der Geist Christi ist, den jeder wahre Gläubige hat. Wir haben Christi Geist. Und wer ihm anhängt, ist ein Geist mit ihm, sagt die Schrift. Das ist keine Einbildung, das sagt das untrügliche Wort Gottes. Dieser ewige Geist, den hast du und ich innewohnend durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ein ganz gewaltiges Wunder. Und dieser Geist der Besonnenheit zeigt sich auch darin, dass man versucht, diszipliniert richtige Prioritäten im praktischen Leben zu setzen. Dass man in jeder Situation auf die souveräne Wirkungsmacht Gottes blickt. Auf die souveräne Wirkungsmacht, das Wort sollte man sich einprägen, das ist so wichtig in unserer Zeit, wo man Gott wenig zutraut. Gott ist souverän in seiner Wirkungsmacht und nicht abhängig von dir und mir. Und das ist so wichtig für unser Glaubensbekenntnis, für unser Glaubensleben. Und daraus können wir da eine rechte Zuversicht schöpfen. Das will der Herr bewirken in deinem und meinem Leben. Wie der Herr Jesus seinen Jüngern bei seinem Abschied bezeugte, und das gilt für die Seinen zu jeder Zeit, weil wir von der satanischen Welt immer wieder um seines Namens willen bedrängt werden, sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, damit ihr in mir, in Jesus Christus Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Und das bestätigt Gottes Wort so wunderbar in Römer 8, 37, dass denen, die in ihm und durch ihn Frieden mit Gott haben, in allem überwinden, weit überwinden, durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden das, was uns hindert, was uns Kummer macht, weit durch den, nicht durch uns, der uns geliebt hat. Ist das nicht ein herrliches Wort? Und von dem einzigartigen, auch Zukunftsangebot, wenn wir die Ewigkeit betrachten, für die, die wiedergeboren und damit auch durch ihn zu Kindern des Höchsten geworden sind, spricht der Herr Jesus nun in Johannes 14, in meines Haus, Vaters Haus, wie wir es gehört haben, sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ist das nicht wunderbar? Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das ist echte Zukunftsperspektive. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ist das auch deine Freude? Unsere Freude? Wir wurden einmal in einem größeren Kreis gefragt von dem Verkündiger, ob wir schon mal eine Nacht gehabt hätten, das hat mich damals erschüttert in meinem jungen Glaubensleben, ob wir schon mal eine Nacht gehabt hätten in unserem Leben, wo wir vor Freude über diese Zukunftsperspektive nicht schlafen könnten. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht erlebt. Aber ich spüre etwas manchmal von dieser Freude. Und die will uns der Herr ja geben. Welche herrliche Zukunft wir in ihm haben, dem Ewigen. Und unser Herr bezeugt das unvergängliche Erbe, das himmlische Vaterhaus. Und daran sollten wir uns immer wieder neu in großer Dankbarkeit erinnern lassen. In dieser vergänglichen Welt. So heißt es in 2. Korinther, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein Haus, das ewig ist. Gottes wahrhaftiges Wort bestätigt uns im Philipperbrief, dass unser Bürgerrecht durch Jesus Christus, nicht durch uns, unser Bürgerrecht aber im Himmel ist. Der Himmel ist deine und meine endgültige Heimat. Die Heimat der Gläubigen. Dort sind unsere Namen registriert. Unsere Namen sind bereits dort angeschrieben. Man kennt uns bereits im Himmel. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das wenig vorstellen, aber ich kann es glauben durch sein Wort, das er mir bestätigt hat als sein unverbrüchliches Wort. Und darüber sollten wir uns von Herzen wirklich freuen. Freuen und ganz getrost sein, sagt der Jesus nämlich zu den Seinen, die sich von anderen Dingen beeindrucken ließen. Nicht in Lukas 20 finden wir das, Vers 10, Lukas 10, 20 finden wir das, wo er sagt, freut euch aber darüber, vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Dein und mein Name, wenn du Kind des Höchsten geworden bist durch ihn, ist im Himmel bereits angeschrieben. Ist das nicht herrlich? So wird unser neuer Auferstehungsleib gleichförmig mit ihm werden, das heißt zugeschnitten auf den Himmel sein. Der Jesus Christus wird jeden Gläubigen in sein Bild verwandeln, heißt es, ihm gleichgestaltet zu werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2. Und der ausdrückliche und unermesslich barmherzige Wille des Herrn Jesu Christi wird uns in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet bezeugt. Vater, Vater, sagt der Herr, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, das ist ja wohl die größte Zukunftsperspektive und eine unumstößliche Tatsache, weil der Herr und sein souveräner Wille das vollbringt, was er zusagt. Unser Ziel ist das ewige Vereintsein mit ihm, dem Unbeschreiblichen. Und dort zu sein, wo der Jesus Christus in unvorstellbarer Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit regiert, wo wir in Vollkommenheit im Lob und Dank sagen dürfen und können. Und durch seine Auferstehungskraft aus den Toten und durch das innewohnende Leben dieses seines Geistes haben die Gläubigen vollen Anteil an seinem ewigen Leben. Ich habe vollen Anteil an seinem ewigen Leben. Und nach Epheser 2 heißt es ja, hat er uns, die wir tot waren durch Sünden, Gott um seiner großen Liebe willen aus Erbarmen mit Christus lebendig gemacht und mit auferweckt und mit versetzt in die himmlische Region in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Auferweckt und versetzt in die himmlischen Regionen. Du bist bereits jetzt ein Versetzter in das Reich seines lieben Sohnes, heißt es im Kolosserbrief. Können wir uns das vorstellen? Ich bin noch hier, aber ich bin bereits versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich bin bereits angekommen im himmlischen Jerusalem, steht im Hebräerbrief. Können wir uns das vorstellen? Wo Gottes Wort bezeugt ist. Und wer aus dem Geist geboren ist, der versteht das. Der kann das, kann dessen inne werden, besser gesagt. Und das ist das, was der Herr sagt, auch in Johannesevangelium, dass die Lehre nicht von ihm ist, sondern man wird inne werden, wenn man seinen Willen tun wird, dass das die Lehre von Gott ist. Die Lehre, die unumstößlich ist, das ist sehr, sehr gut. Und der Herr möge schenken, dass wir dieses neue Leben in dem Herrn Jesus Christus und den überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes in seinem Sohn immer besser erfassen. Das bitte ich für mich und das, glaube ich, ist notwendig für uns alle und damit auch dankbarer werden. In Johannes 14 bezeugt er Jesus Christus, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und da heißt es, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Die Unwissenheit des Apostel Thomas wurde nach der Auferstehung des Herrn Jesu Christi und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes aufgehoben, wie die Schrift bezeugt. Und so können wir heute wissen, wohin der Herr gegangen ist. Als Christusgläubige sollten und müssen wir und dürfen wir uns immer sowohl den Weg als auch das Ziel vorstellen bzw. kennen. Und ich wiederhole noch einmal dieses wunderbare Wort, das er dann zu Thomas auch spricht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das einmalige, vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesu Christi am Kreuz von Golgatha bewirkt ein vollkommenes Heil. Einmalig und vollkommen in Bezug auf seine Erlösung. Das sollten wir uns immer wieder merken in unserer Zeit. Darum heißt das auch in Gottes Wort, Hebräer 10, Kraft des Blutes Christi, des Blutes Jesu, haben wir Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Dieser einzig mögliche Weg zum ewigen Leben ins Vaterhaus erforderte, wie wir wissen und immer wieder neu erkennen dürfen, um der Heiligkeit Gottes willen, den Tod des menschgewordenen Sohnes Gottes am Kreuz als Gericht Gottes stellvertretend für dich und für mich, die Sünder. Und der Jesus Christus ist der Weg, der einzige Weg, weil er in Person Gottes auch gleichzeitig die Wahrheit ist. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Die Welt kennt ihn nicht und begreift ihn nicht. Dass er uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Und was noch? Und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Weil Herr Jesus Christus selbst auch das Leben Gottes ist. Man kann, weil er selbst Gott ist, das kann jeder erfahren, dieses göttliche Leben, das durch den Geist uns kundgetan ist, der unter der Geistesleitung sein göttliches Wort liest. Das ist ganz wichtig, dass wir vom Gotteswort abhängig bleiben. Dass der einzige Maßstab für uns Gottes Wort ist. Und das ist so tröstlich, dass wir das haben dürfen. Wie viele Menschen haben es nicht? Und wir sehen unsere Aufgabe darin, dieses Wort zu verbreiten. Das ist das Schönste, was es gibt. Dieses göttliche Wort. Alles vergeht, aber sein Wort besteht. Und das sollte uns bei uns einen größeren Platz einnehmen. Das sage ich mir oftmals. Nicht? Das Wort Gottes sollte reichlich unter uns wohnen. Wir haben so viel Zeit für andere Dinge. Wir reden so viel über andere Dinge. Wann rede ich eigentlich über den Herrn Jesus? Ich bin Miterbe Christi geworden, sagt die Schrift. Und worum kümmern wir uns? Betrachten wir unseren Alltag, bitte. Da kann man nur, ja, wirklich um Vergebung bitten, dass alles andere so wichtig ist in unserem Leben. Das Erstrangige hat so wenig Platz. Denn ohne diesen Sohn Gottes, das müssen wir immer wieder neu sagen, gibt es weder ewiges Leben noch die Auferstehung. Und deshalb sollten wir sehr gut zuhören, diese Worte, dieses Selbstzeugnis unseres Herrn in Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, was wird er? Der wird in Ewigkeit nicht sterben, sagt der Herr Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Zu diesem einzigartigen, unbeschreiblichen Zukunftsangebot gehört doch, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen zu sein, und zwar nach dem untrüglichen Zeugnis unseres Herrn in Johannes 5, 24. Und das sollte man sich immer wieder neu einprägen. Mir geht es jedenfalls so, dass ich in Situationen der Anfechtung mich darauf berufen darf. Wahrlich, wahrlich, sagt der Herr, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hören kann ich das Wort nur, indem er mir, der Herr selbst, die Ohren öffnet, dass ich höre wie ein Jünger. Und glauben kann ich auch nur durch den Anfänger und Vollender des Glaubens, durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Deshalb wollen wir uns nichts vormachen. Wir kennen die Sache von Petrus, seinem Zeugnis, wo er sagt, Fleisch und Blut haben das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir offenbart, dass du erkennst, wer ich eigentlich bin. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Nicht wird es bekommen. Der Jesus sagt, der hat es bereits und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Kennen wir eigentlich eine größere Freudenbotschaft? Ich komme nicht ins Gericht, ich habe ewiges Leben in Gott, ich bin begnadigt in ihm, der Sünder. Und diese Verwirklichung, diese Zusage gilt ausnahmslos jedem, der Gottes Wort hören kann und dem Vater und dem Sohn glauben darf. Und dieser allein rettende Glaube setzt voraus, dass wir uns als absolut erlösungsbedürftige Sünder vor Gott erkennen und zu dem vom Vater gesandten Sünderheiland fliehen und zu ihm unsere Zuflucht nehmen und ihm reumütig alle unsere Sündenschuld bekennen, dass er uns dann auch wirklich auch bestimmen kann. Das will er gerne tun, dass wir ihm dafür dankbar werden. Denn nur an ihm und durch ihn haben wir wirklich eine herrliche Zukunft. Denn wir haben die Erlösung durch sein Blut, wie es im Epheserbrief heißt, die Vergebung der Sünden, wonach? Nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich bin so froh, dass Gott mich noch nicht leid geworden ist, dass er mir immer wieder in den langen Jahren meines Lebens nachgegangen ist. Er gibt mir nicht auf, er lässt mich. Er geht mir immer wieder neu nach. Und das ist das Wunderbare, nach dem Reichtum seiner Gnade. Nicht nur Gnade, Reichtum seiner Gnade steht hier. Mit seinem Kreuzestod, mit seinem Kreuzesopfer zahlte der Jesus diesen hohen Preis für uns, die wir in Sünden versklavt waren. Er kaufte uns doch los von der uns umstrickenden Macht der Finsternis, um ihm jetzt nun vielmehr zu danken und um auch dienen zu können. Und es heißt so wunderbar, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Können wir diese Liebe begreifen? Sollten wir ihn nicht wieder lieben? Wir wissen, dass wir das nicht aus eigener Kraft können. Aber der Herr will uns auch täglich neu die Kraft schenken. Wir müssen nur offene Hände haben. Wir dürfen keine Faust haben und meinen, wir sind stark in uns. Offene Hände füllt er. Ja, und das ist das Geheimnis eines Lebens in dem Herrn, dass ich von seiner Macht, von seiner Kraft leben darf. Wir müssen, und das ist so wichtig in unserer Zeit, dass wir uns nicht von anderen Dingen so beeindrucken lassen, immer wieder neu erkennen, diese unaussprechliche Gabe Gottes, die wir in dem Herrn Jesus Christus haben. Es heißt ja, und das haben wir verdient, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, der Zorn Gottes. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6,23. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, haben wir gehört. Bekanntlich war und ist, je länger je mehr, der Absolutheitsanspruch dieses Herrn aller Herren für viele ein Stein des Anstoßes. Und das wird noch viel schlimmer werden. Das ändert jedoch überhaupt nichts an dem göttlichen Ratschluss, uns nur in seinem geliebten Sohn das ewige Heil zu gewähren. Nur in seinem geliebten Sohn. Es gibt nicht viele Heilswege, wie das heute behauptet wird. Es gibt nur diesen einigen. Und das ist Ärgernis in dieser Welt. Wir dürfen Gottes unveränderliche Zusagen seinem Wort haben, das uns eindeutig in der Apostelgeschichte beispielsweise Kapitel 4, Vers 12 bezeugt wird. Es ist in keinem anderen das Heil und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Dass du und ich diesen Namen kennen, das ist ein großes Gnadengeschenk. Wir kennen vielleicht diesen Vers, aber wir müssen immer wieder neu begreifen, was der beinhaltet. Dass wir den Namen dieses Retters kennen dürfen, der allein zu Gott führt. Denn wer an diesen Herrn Jesus Christus glaubt, durch ihn, sich ihm persönlich anvertraut, wird nicht zu Schanden werden. Wer auf mich hofft, das ist auch mein tägliches Gebet, und das Hoffen kommt wieder von ihm, der wird nicht zu Schanden, sagt der Herr. Ich hoffe auf dich und deshalb werde ich nicht zu Schanden. Das ist so einfach, aber auch schwer oft zu begreifen für uns, die wir so stolz sind. Und den Ungläubigen, das muss ich dazu sagen, oder sagt die Schrift vielmehr dazu, muss ich sagen, wer ihn verwirft, wird das ewige Verhängnis erleben, zur Folge haben, das ewige Gericht Gottes ertragen müssen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist die Botschaft des barmherzigen Gottes an uns Menschen, damit wir in seinem Sohn Rettung werden können. Und darin besteht das Zeugnis, heißt im 1. Johannesbrief, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und deshalb ist so wunderbar, und es gibt viele, die daran nicht glauben, was ich jetzt aus der Schrift verlese, nämlich Johannes 10, die Verse 27, 29. Das sollte für uns so ein Trost sein und unmissverständliches Wort des Herrn. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch ich nicht. Manche behaupten, ja, ich kann das. Unter niemand fällt jeder Mensch. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ist das nicht herrlich? Jetzt wollen wir noch kurz etwas betrachten aus der Schrift über die Stellung des Gläubigen in Christus und über sein Trachten und seine Hoffnung, wie es uns Gottes Wort bezeugt, in Kolosser 3, Verse 1 bis 4. Da heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt oder auferstanden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn wir im Glauben und Vertrauen, dass er gewirkt hat, wie ich es bereits gesagt habe, mit dem Herrn Jesus Christus gestorben und mit ihm auferstanden sind, dann kann es zu diesen Merkmalen des wahren Lebens aus dem Herrn Jesus Christus kommen, weil ich so dann auch mit ihm in Wahrheit vereinigt bin und damit auch heranwachse in dem von Gott gewirkten Wachstum. Das steht in Vers 19. Gott wirkt das Wachstum durch sein. Das sind Früchte des Geistes, den Geist, den er mir gegeben hat bei der Wiedergeburt. Der wächst durch ihn, durch Gott. Ich darf aus Gnaden ein Geist mit ihm sein. Und Kraft des Kreuzes Christi ist der Christusgläubige gestorben und auferstanden. Kraft des Kreuzes Christi. Ja, wie wir jedoch in unserem Alltag immer wieder erfahren, besteht in unserem adamistischen Leben, das noch an uns klebt, die Gefahr, alte Gedanken und Gewohnheiten wieder aufleben zu lassen. Wer müsste dazu nicht stehen? Sobald wir nämlich aufhören, uns mit diesem Erlöser und mit seinem heilsamen Wort auch wirklich zu beschäftigen. Es ist für uns also notwendend, im geoffenbarten Wort unseres Gottes den unbegrenzten und sicheren Schutz und Bewahrungsort zu haben. Und jetzt kommt etwas, das muss man sich unterstreichen. Sind wir doch durch den Herrn Jesus Geliebte des Vaters. Ich, der Sünder, bin ein Geliebter des Vaters durch Christus, weil er mich gerecht gemacht hat, weil er mich in Christus liebt. Dieses Wort in ihm müsste man in der Bibel unterstreichen, dass du und ich als Gläubige in ihm sind, in diesem unvergleichlichen, einzigartigen. Durch diese Erwählung Gottes sind wir doch der Gegenstand von Gottes unbegreiflicher und nicht zu beschreibender besonderer Liebe. Auf das sollten wir sinnen, uns durch ihn immer wieder erinnern lassen, dass der unbeschreiblich allgewaltige Gott sich nicht nur um uns kümmert, sondern uns staubgebunden sogar liebt. Und das haben wir gelesen, das finde ich so wunderbar, darüber könnte man viel, viel predigen und darüber nachdenken. Der Jesus sitzt nunmehr nach vollbrachtem Erlösungszweck zur Rechten Gottes. Was heißt das? Er hat das Erlösungswerk vollbracht, er hat den Vater geehrt und verherrlicht. Als geliebter Gottessohn, dem jetzt der Vater alles gegeben hat, ist er dann dadurch auch für mich die alleinige göttliche und ewige Quelle des Lebens. Die Quelle göttlichen ewigen Lebens. Und darum werden wir in den Versen 2 und 3 ermuntert und ermahnt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus und Gott. eingangs in dem Lied Brich herein, süßer Schein, selige Ewigkeit haben wir gesungen, Jesus Christ, das sollte nicht nur ein Gesang sein, Jesus Christ, du nur bist unsere Hoffnung Licht, stell uns vor, er muss das tun, stell uns vor und lass uns schauen, jene immergrünen Auen, die dein Wort verspricht. Da werden wir an das Beispiel vom guten Hirten erinnert. Immer grüne Auen. Er erquickt uns täglich, wenn wir auf ihn schauen. Im Hinschauen auf ihn haben wir Kraft, Trost und wissen wir, dass wir auch nie alleine sind. Er, unser Hirte, sorgt sich um uns, die dein Wort verspricht. Und so bezeugt unser oder ermutigt uns unser Herr unüberhörbar in Matthäus 6, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dieses alles hinzugefügt werden. Ja, ich glaube, diese Korrektur haben wir jeden Tag aufs Neue nötig, dass wir zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen. Das ist jetzt die Frage an meine Erwartungshaltung, an mein Wesen, das ich täglich mit mir herumtrage. Sollte es nicht so sein, so ähnlich sein, wenigstens wie der Apostel sagt, Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Nicht, was will der Borutta tun oder Meier, Müller, Schulze, sondern was willst du, dass ich tun soll? Dann wird uns alles hinzugefügt. Dann brauchen wir Beruf, Familie und so weiter, können wir ihm alles getrost überlassen. Er segnet uns in seiner Art. Und aus seiner Fülle, durch seine göttliche Kraft, dürfen wir wirklich Tag um Tag nehmen, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, steht in 2. Petrus 1. Ist doch er alleine, der uns nicht versäumt. Wir fühlen uns so oft von anderen vernachlässigt vielleicht, übergangen. Aber er versäumt uns nie. Und er verlässt uns nie. Christusgläubige sind doch mit dem Geist aus Gott versiegelt. Sein Geist wohnt in ihnen und will sie auch bestimmen. Wir müssen zwar die Welt gebrauchen, heißt es in 1. Korinther. Wir müssen zwar die Welt gebrauchen, doch nicht so, als gebrauchten wir sie gar nicht. Als gebrauchten wir sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die ewigen, heilsamen Dinge dürfen uns nicht zweitrangig werden. Die dürfen uns nicht zweitrangig werden. Ich wiederhole das, weil ich das so nötig habe. Lassen wir uns ermahnen und zugleich auch ermuntern. Denn wo euer Schatz ist, sagt der Herr, da wird doch euer Herz sein. Prüfen wir uns. Was ist uns das Wichtigste in unserem Leben? Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Diese Sichtweise haben wir durch seine Gnade immer wieder neu nötig. Und er will uns die auch schenken, wenn wir ihn darum bitten. Er allein will doch und ist unsere Sonne und unser Schild. In dieser Novemberzeit, wo die Nebel aufsteigen und das Laub fällt, wie der Dichter sagt, das ist so wichtig zu wissen, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich fröhlich macht, ist, was im Himmel ist, sagt der Liederdichter. Ist das so? Bezeugt auch Gottes untrügliches Wort, auch wenn unsere Gefühle das nicht empfinden. Unser Leben, haben wir gelesen, ist verborgen mit Christus in Gott. Vers 3. Und wie heißt es nun über alle Maßen herrlich in Vers 4? Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Über diese durch Gottes Geist gewirkte lebendige Hoffnung der Herrlichkeit der Kinder Gottes bezeugt uns sein Wort Römer 8,18, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die an uns, an dir und mir geoffenbart werden soll. Das neue Leben im Geist, das der Erbarmer jedem an ihn Glaubenden aus Gnaden geschenkt hat, trachtet nach dem, was des Geistes ist. Trachtet nach dem, was des Geistes ist. Das ist ein ganz wichtiges Wort aus Römer 8, Vers 5 für mich geworden. Ich frage mich oft, wonach trachte ich eigentlich? Da ist es, die aus dem Fleisch sind, die trachten nach dem, was des Fleisches ist. Anerkennung wollen sie haben, Glück wollen sie haben, Beachtung finden, alles Mögliche in irdischen Dingen. Aber die aus dem Geist geboren sind, die trachten nach dem, was des Geistes sind. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie traurig und betrübt. Das geht mir dann oft so. wo ich nicht danach getrachtet habe, dass ich dann betrübt bin. Und dann merke ich, dass ich Gottes Geist habe, der mich betrübt macht, dass ich nicht richtig froh sein kann, mich nicht freuen kann unter Gottes Wort, nicht freuen kann über die Gemeinschaft der Gläubigen, nicht freuen kann über meine Zukunft, die ich in Christus haben darf. Die aus dem Geist sind, tracht nach dem, was des Geistes ist. Und so können und sollten Christusgläubige über das Zeitliche und Vergängliche hinausschauen, und zwar durch seine in ihnen wohnende Kraft des Heiligen Geistes, so dass man dann imstande ist, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sich davon beherrschen zu lassen, mit anderen Worten, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Diese Sichtweise, um die wir täglich unseren Heiland bitten dürfen, schenkt Gelassenheit, Trost, Frieden und auch vor allen Dingen Freude in ihm. Die Freude an ihm will ja unsere Stärke sein. So können wir durch seine gnädige Zuwendung immer wieder neu dessen inne werden, dass wirklich Christus unser Leben und das Sterben Gewinn ist. Abschließend das wunderbare, gewaltige Wort aus 1. Petrus 5, Verse 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns, der dich, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.